Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im dritten Quartal 2017. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Thomas Atkins übergeben. Bitte schön.
So, guten Morgen und herzlich willkommen zur Medienkonferenz der Allianz-Gruppe. Ich bin Thomas Atkins, Leiter Finanzkommunikation, und heute wie immer zum dritten Quartal wird unser Finanzvorstand Dieter Wemmer durch die Ergebnisse führen und danach für Ihre Fragen zur Verfügung stellen. Wir haben bis 9.30 Uhr Zeit danach für Ihre Fragen. Herr Wemmer, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Tom, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich führe Sie sehr gerne durch das dritte Quartal. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, die Präsentation, die wir schon gestern Abend ins Netz gestellt haben, zu öffnen, sich anzuschauen. Ich würde die übliche Präsentation durchgehen. Auf der ersten Seite sehen Sie einen kurzen Überblick über die 9-Monats-Zahlen und dann werden wir vertieft ins dritte Quartal einzeln einsteigen. Wenn ich vielleicht mit einer Zusammenfassung anfange, eigentlich ist das dritte Quartal relativ langweilig in dem Sinne von News, weil es setzt das erste und zweite Quartal ziemlich nahtlos fort. Die Entwicklungen, die sich im ersten und zweiten Quartal abgezeichnet haben, sehen wir auch im dritten Quartal. Der Unterschied einfach ist, im dritten Quartal gab es halt die Hurricanes und zwei Erdbeben in Mexiko. Das hat ja genügend Schlagzeilen gemacht und das ist ja unser Geschäft, dann in dem Fall halt die Schäden zu übernehmen. Ansonsten würde ich sagen, ist die Story sehr unverändert. Daher liegen wir jetzt bei 8,4 Milliarden fürs 9-Monats operative Ergebnis, immer noch 3,5% höher als letztes Jahr, in klar getragen von Leben und von Asset Management. Da werden wir sicher nachher nochmal Detail drüber reden. Und Property Casualty ist wegen der Naturkatastrophen schwächer als im letzten Jahr. Aber ich glaube, wer für in den 9-Monats-Zahlen ein 95er Combined Ratio als zweitgrößter PNC-Versicherer der Welt ausweisen kann, der hat, glaube ich, im Underwriting und Risk Management schon ein paar Sachen ganz ordentlich gemacht. So, gehen wir jetzt ins dritte Quartal. 2,5 Milliarden operatives Ergebnis. Sie sehen, im Vorjahr hatten wir die 3 Milliarden und wie bereits gesagt, PNC ist der große Unterschied. Im Leben sind wir auch gut 100 Millionen schwächer. Da hatten wir aber letztes Jahr positive Einmaleffekte, hohe realisierte Gewinne in Deutschland. Wir haben da unser Bondportfolio umstrukturiert und haben bestimmte Risiken rausgenommen und umverteilt. Und auch aus den USA hatten wir höhere Trading-Ergebnisse, aber die sind halt volatil, deswegen sehe ich daran jetzt keine Abweichung zum Vorjahr. Ich finde sogar, das Lebensergebnis ist dieses Jahr sehr frei von Sondereffekten und zeigt, dass wir da gut unterwegs sind im Leben. Wenn wir auf das Eigenkapital überleiten, 65 Milliarden ist unser IFRS-Eigenkapital. Das ist ein bisschen höher als im Halbjahr. Man muss hier immer überlegen, dass wir ja weiter unser Share-Buyback-Programm ausüben und darum, dass natürlich gegen das Eigenkapital läuft. Und dann komme ich direkt zur Solvency-II-Quote. 227% ist klar ein neuer Höchststand. Unser internes Management Ratio ist zwischen 180 und 220%. Und das ist dann auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, dass wir mit den dritten Quartalszahlen ein weiteres Share-Buyback-Programm ankündigen. Das haben wir gestern Abend beschlossen und dann ad hoc sofort bekannt gegeben. 2 Milliarden weiteres Share Buyback, das sind so ungefähr 6 Prozentpunkte weniger. Dann sind wir wieder bei unseren 220%. Das soll jetzt nicht die Message sein, dass wir immer alles abschneiden, was oberhalb von 220 ist, sondern wir schauen, wie wird sich die Quote weiterentwickeln, wie ist auch die Liquiditätssituation des Unternehmens und für welche Opportunitäten müssen wir sozusagen Kapital und Liquidität bereithalten. Und die 2 Milliarden, denken wir, sind gut verwendet für ein weiteres Share-Buyback-Programm. Wenn ich auf die nächste Seite gehe, das erklärt dann technisch, was sich alles verändert hat in der Solvenzquote. Weiterhin starke Surplus-Produktion, insbesondere durch das Lebensgeschäft. Und was hier eben der Effekt ist, dass unser neuer Produktmix halt weniger Risikokapital verbraucht als der alte. Insofern sehen Sie unten drunter in diesem Kästchen Business Evolution, dass wir trotz Wachstum in Leben halt weniger Risikokapital verbrauchen und das Wachstum in P&C ist sogar da noch mit abgedeckt. Das heißt, dass wir halt unter Risikoaspekten unser ganzes Portfolio erfolgreich umsteuern in Leben und der New Business Value in Leben ist auch gut und das ist dann eben im Zähler in den Own Funds schlägt sich positiv nieder. Zusätzlich haben wir einige Management Actions gehabt. Der Markt hat uns ein klein bisschen geholfen im Quartal. Das hat dann insgesamt zu einer starken Verbesserung des Solvenzratios geführt. Wenn ich jetzt übergehe zum P&C-Geschäft, 2,2% internes Wachstum. Ich glaube, wir liegen in vielen Ländern gut auf Kurs, müssen aber jetzt zunehmend sehen, dass wir in der Türkei wegen der strikten Auflagen durch die Regierung an die Autotarife, dass wir hier doch im Geschäft schrumpfen. Die Türkei war die letzten Jahre ein sehr zuverlässiger Lieferant von sehr schönem Wachstum. Aber ich glaube, auch diese Phase wird vorbeigehen und in diese Art von Märkten gibt es halt immer doch sehr zyklische Bewegungen innerhalb der Industrie. Italien sinkt das Volumen weiterhin, aber weniger stark als im Vorquartalen. Und ich glaube, wir sind da auf einer guten Entwicklung in die richtige Richtung. Hauptwachstumstreiber bleibt bei uns unser globales Assistenzgeschäft und internationales Krankengeschäft, Allianz Partners, die weiter zweistellig wachsen. Und Lateinamerika ist auch immer noch in der Erholung des Geschäftes auch noch zweistellig unterwegs. Gehen wir zum operativen Ergebnis. Wie bereits erwähnt, wir haben 529 Millionen Euro für Naturkatastrophen im dritten Quartal gebucht. Das enthält die drei Hurricanes, kurz abgekürzt HIM, HW, Irma, Maria und zwei Erdbeben in Mexiko und dann aber auch zwei kleinere Katastrophen-Events im deutschsprachigen Raum, die auch hier enthalten sind und auch dazu beitragen. Ich glaube, interessant ist, dass wir halt, nachdem wir unser Fireman's Fund Portfolio umstrukturiert haben, wir haben das Privatkundengeschäft, das waren ja insbesondere teure Häuser und Autos, an Ace Chubb verkauft haben, haben wir aber auch unsere Exposures gerade im Segment Marine in den letzten Jahren überarbeitet. Und ich glaube, wir haben gerade in den Hurrikan exponierten Teilen der USA deutlich Risiko abgebaut. Denn neben dem relativ niedrigen Werten für die drei Hurrikans zusammen, wir belasten auch den Rückversicherungsmarkt mit den Naturkatastrophen relativ gering. Ich glaube, wir sind aktuell bei gut 70 Millionen Euro an Schäden, die wir den Rückversicherern abgegeben haben. Das heißt, auch da, glaube ich, sind wir im Risk Management sehr, sehr vorsichtig gewesen und können uns dann auch hoffentlich dann nächstes Jahr weiter abkoppeln von Forderungen der Rückversicherer nach Preiserhöhungen. Wie sehen die Ergebnisse im Einzelnen aus? Ist die übliche Seite Einzelländern ist eigentlich, glaube ich, mehr zum Eigenstudium. Und wenn Sie da spezifische Fragen haben, gehe ich da gerne drauf ein. Klar ist, dass bei AGCS, wo unser US-Geschäft drin ist, ist das Combined Ratio bei 113%. Wenn ich unser AGCS-Geschäft splitte in USA und nicht USA, sind wir in Nicht-USA unter 100, aber das ist ja an Betracht der Ereignisse keine Überraschung. Sie sehen ja, 25% kommen von Naturkatastrophen insgesamt. Und Sie sehen auch, dass in welchen anderen Märkten, klar, wieso hat Frankreich Naturkatastrophen? Ganz einfach, weil Frankreich auch in der Karibik weitergeht und nicht auf das europäische Festland beschränkt ist, haben wir da auch Teile aus Irma und Maria verbucht. Ich gehe jetzt auf Seite 17. Investmenterträge aus im P&C-Geschäft hält sich eigentlich auf einem sehr guten Niveau. Auch die erzielten Neuanlagen im dritten Quartal sind mal ein Hauch höher als im Jahr vorher. Also sieht man, dass sich hier irgendwann eine Stabilisierung abzeichnet. Wobei, da sind wir noch nicht ganz, denn wenn Sie mal schauen, was wir unter Current Yield, also laufende Verzinsung aktuell haben, 0,66 fürs Quartal müssen Sie mit 4 multiplizieren, sind wir also bei 2,6 auf Jahresbasis. Und das vergleicht sich mit einem Wiederanlagezins von 1,7. Also gibt es da immer noch in den nächsten Jahren weiter abschmelzende Erträge. Aber ich glaube, durch unsere Anlagen in andere Bereiche als festverzinsliche, weil wir ja hier sozusagen zum Benchmarken vergleichen, immer nur auf die festverzinslichen schauen, sehen Sie, dass wir das Investmentergebnis insgesamt auf einem sehr guten Niveau halten. So, jetzt komme ich zu unserer aktuellen Paradesegment. Die Lebensversicherung setzt unbeirrt den erfolgreichen Kurs der letzten Quartale fort. Neugeschäft wächst weiterhin. Die Neugeschäftsmargen liegen sehr gut und ich glaube, dass wir hier wirklich eine Basis geschaffen haben, die uns auch noch in den zukünftigen Quartalen viel Freude machen sollte. Und Träger des Wachstums ist ganz klar Deutschland, asiatischer Raum, aber auch Frankreich und Italien tragen sehr gut bei. In den USA sind wir etwas niedriger, wobei, wenn Sie die Zahl hier sehen, die -13%, da muss man berücksichtigen, dass der Dollar sich doch über das Jahr um einiges abgeschwächt hat. Ergebnis des Lebensgeschäftes hatte ich schon, glaube ich, in meiner Einleitung erwähnt. Die Investmentmarge ist ist um 126 gesunken. Das ist alles aus den nicht wiederholten realisierten Gewinnen und Trading-Ergebnissen, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Sonst ist das Ergebnis das, was ich als eine solide und erfreuliche Run-Rate ohne Extras bezeichnen würde. Auf der nächsten Seite wird dann zusammengefasst, wo schlägt sich Neugeschäft in Neuwert vom Geschäft, Value of New Business nieder und Operating Profit. Ist Deutschland ganz klar weiterhin führend. USA ist unser zweitwichtiges Lebensgeschäft, aber unser drittwichtiges Lebensgeschäft, gerade in die Zukunft gerichtet, ist Asien, wo wir im Neugeschäft mit 58 Millionen und 37% Wachstum auf einer sehr guten Entwicklung sind. Man kann fast sagen, dass die Region befreit von Korea sich jetzt wirklich auf die dynamischen Wachstumsmärkte fokussieren kann und sich das dann auch entsprechend in den Zahlen niederschlägt. Aber auch unsere kleineren Lebenseinheiten haben sehr gute Zahlen erreicht. Wenn ich eben noch über die Türkei ein bisschen geklagt habe, das Lebensgeschäft entwickelt sich weiterhin sehr, sehr positiv. Und auf Seite 25 gibt es ja immer den Check, sind unsere Zinseinnahmen weiterhin ausreichend, um auch die Garantien zu bezahlen. Ich glaube, da ist der Abstand nach wie vor sehr gut. Wir haben wenn man es vergleicht gegen die Größe unserer Kundenverpflichtungen, haben wir 1% Zinssatz für das Quartal erreicht. Das vergleicht sich mit einem 0,5% Garantie. Also der Abstand ist nach wie vor sehr gut. Und wenn Sie unter der Zeile Net Harvesting and Other wären Ergebnisse aus Trading und realisierte Gewinne. Das Quartal war sehr, sehr niedrig. Also sind ein paar Basispunkte positiv, aber nicht der Rede wert. Darum ist das wirklich ein sehr, sehr starkes, solides Basisergebnis. Jetzt zum Asset Management. Wir sind jetzt, glaube ich, auf einem sehr guten Kurs der Erholung. Im Halbjahr hatten wir 1,406 Billionen und jetzt 7 Milliarden netto mehr. Hier sieht man halt da unter Währung, also FX, minus 33 Milliarden. Der Dollar ist halt über den Sommer doch deutlich schwächer geworden und hat uns eigentlich viel von der tollen PIMCO-Story jetzt hier in diesen trockenen Zahlen gekostet. Denn PIMCO hatte 28,9 Milliarden Euro Zuflüsse im dritten Quartal. Auch der Oktober bei PIMCO lief weiter sehr positiv. Ich glaube, wir haben um die knapp 20 Milliarden, wenn ich jetzt Dollar benutze, also ich glaube 18 Milliarden Dollar Zuflüsse. Und ich glaube, wenn ich alle 10 Monate zusammenrechne, sollten wir schon die 125 Milliarden Dollar bei PIMCO überschritten haben als Zuflüssen. Das ist für einen Active Managed Fonds im Jahre 2017 ein absolut herausragendes Ergebnis. So große Zahlen finden Sie eigentlich zurzeit nur bei den großen Massenpassivfonds und nicht bei den aktiven Fonds. Nur, da wir ja in Euro berichten, müssen wir damit leben, dass die Wechselkursveränderung und der schwächere Dollar unsere Geschichte dann etwas normalisiert. Nächste Seite, 29, klar, Folge der großen Zuflüsse. In lokaler Währung haben wir starken Steigerung unserer Fees. Ist dann wieder, wenn ich da wir weniger Performance Fees haben, werde ich nachher auch noch kurz erklären, ist es in Euro relativ flach geblieben. Und das sieht man dann auch auf Seite 31, dass das Ergebnis sich wenig verändert hat. Wir haben zwar 116 Millionen Mehreinnahmen aus Gebühren, aber die Performance Fees sind 47 Millionen niedriger als letztes Jahr. Und das ist kein Mangel oder eine Überraschung. Wir hatten letztes Jahr bei PIMCO in den Quartalen immer noch Performance Fees aus einem geschlossenen Fonds, der in Rückzahlung war, Bravo 1. Und das war letztes Jahr die letzten Fees aus diesem Fonds. Und dass das sich darum dieses Jahr nicht wiederholt, war schon vorher klar. Wir werden den nächsten dieser größeren Fonds, die in Rückzahlung gehen, wo dann auch wieder sozusagen einmal Performance-Fees anfallen, glaube ich, im Jahr 2019 sehen. Und die normalen laufenden Performance-Fees, da ist das dritte Quartal bei PIMCO kein Abrechnungsquartal. Insofern fallen da kaum Performance-Fees an. Und die Expenses sind leicht höher. Da sind einige Einmalkosten drin enthalten, so dass wir leider nur mit 590 Millionen Euro operatives Ergebnis herauskommen. Und das mag dann bei manchen sagen, die tollen Zuflüsse, aber nur 590 Millionen. Da müssen wir halt auf Dollar und Einzeleffekte schauen. Das ist halt so. Gut, zum Abschluss unser Corporate Segment, keine besonderen Veränderungen, ein bisschen Kostensparen hier in der Holding hat positiv beigetragen. Und ansonsten können wir dann auf die letzte Seite des Vortrages gehen, Seite 35, das ist die Überleitung vom operativen Ergebnis zum Reingewinn. 1,6 Milliarden Reingewinn. Der Steuersatz war auch im dritten Quartal etwas niedriger. Wieder ein Teil steuerbefreite realisierte Gewinne. Und hier die realisierten Gewinne sind nicht im Lebenssegment, damit ich mir auch nicht widerspreche, sondern die realisierten Gewinne, die hier ausgewiesen werden, sind eben die realisierten Gewinne, die in P&C oder im Corporate-Segment anfallen. Ist auch ein relativ niedriges Volumen, gerade im historischen Vergleich. Und darum ist das jetzt keine besondere Veränderung. Dann hatten wir, glaube ich, noch einen kleinen Release aus alten Steuerrückstellungen, die nicht mehr gebraucht werden, weil wir die Fälle positiv abschließen konnten. Und das erklärt die 28%. Die letzte Seite ist, wo stehen wir im Hinblick auf unsere Ambitionen 2018? Ich glaube, wir sind in allen Bereichen sehr gut auf Spur. Und ich würde damit meinen Vortrag beenden und freue mich auf Ihre Fragen.
Also vielen Dank, Herr Wemmer. Frau Augustin, können Sie noch die Anweisung geben, wie man Fragen stellen kann?
Sehr gerne. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Vielen Dank. Und wir nehmen unsere erste Frage von Oliver Süß von Bloomberg.
Dankeschön. Schönen guten Morgen, Herr Wemmer. Good morning, Tom. Ich würde gerne wissen, Herr Wemmer, die Kommentare zum Thema, Sie werden keine höheren Versicherungspreise zahlen, werden ja nicht so sonderlich im Rückversicherungsmarkt gut ankommen. Gegenüber bei Ihnen in der Münchner Rück zum Beispiel, sind Sie sich denn ganz sicher, dass da keine höheren Preise zu zahlen sein werden? Und wenn ja, warum? Und dann das AAA-Rating hatten Sie heute Morgen im Interview Wir haben gesagt, die Allianz wäre ja eigentlich, was die Kapitalisierung angeht, mit AAA zu bewerten. Ist es denn was interessant wäre für die Allianz, tatsächlich so ein hohes Rating anzustreben? Und dann letzte Frage, Ausblick 2018, können Sie da schon so ein bisschen was sagen, wenn man jetzt die 500 Millionen Belastungen aus den Katastrophen abzieht, müsste man dann quasi die 2018er Gewinnspanne für den operativen Gewinn wieder um ungefähr diese halbe Milliarde nach oben nehmen, um damit irgendwie so ein Gefühl zu haben, was nächstes Jahr ansteht. Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Süß. Natürlich sind die Rückversicherungsverträge, die werden jetzt, da gibt es ja für jede Sparte und jede Region andere Erneuerungsdaten. Ein Teil der Erneuerung findet zum 1. Januar statt, dann gibt es wieder welche zum 1. April oder 1. Oktober. Das heißt, da gibt es ganz individuelle Verhandlungen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass derjenige, der sagen kann, ich habe die Rückversicherung kaum belastet, dass der natürlich auch gute Argumente hat, um Erhöhungen zu vermeiden. Und dann ganz praktisch gesehen, wir haben erst vor wenigen Jahren unser Hurricane Limit in den USA auf 200 pro Ereignis heruntergenommen. Darum haben wir jetzt ein bisschen Rückversicherungsbelastung gehabt. Wir können auch wieder zu unseren alten Werten zurückgehen und dann wären die Rückversicherer mit null belastet geworden. Wir haben ja bei unserer Kapitalbasis und bei unserem Risikospielraum haben wir sehr viel Flexibilität und darum können wir ganz gelassen in jede Diskussion mit der Rückversicherungswelt einsteigen. Das ist der erste Punkt zu dem AAA. Das hatte ich eigentlich mehr erwähnt unter dem Aspekt, ein 2 Milliarden Share Buyback können wir uns aus unserer Kapitalsituation sehr gut leisten. Die Frage bei einem Rating ist ja immer, würden wir noch mehr Kunden finden, wenn wir noch sicherer wären? Und ich glaube, dass wir jetzt schon mit dem klaren AA-Rating ja eins der führenden Ratings in der Welt haben. Ich glaube nicht, dass wir mehr Kunden bekommen würden, wenn wir jetzt AAA geratet wären. Also im Umkehrschluss wäre das geradezu ineffizient, ein AAA-Rating anzustreben, weil dann müssten sie sehr viele Auflagen erfüllen und Kapital sehr stabil, sehr langfristig vorhalten. Das ist, glaube ich, für unsere Aktionäre wäre das eher negativ. Und zu 2018, ich muss sagen, klar, ich habe gerade ja gesagt, wir sind on track, unsere 2018er Ambitionen in vielen Details zu erreichen. Und dann sollte das Management dann mit den Jahresergebnissen die 2018er Ziele konkretisieren. Und wir reden da grundsätzlich nie drüber, bevor das Jahr ganz abgeschlossen ist.
Merci, danke.
Vielen Dank. Und wir nehmen unsere nächste Frage von Michael Flämig von der Börsenzeitung.
Ja, guten Tag, Herr Wemmer, Herr Atkins, Michael Flämig, Börsenzeitung. Drei Fragen habe ich insgesamt. Erstens zum Aktienrückkaufsprogramm, zweitens zum Lebensversicherungssegment und drittens zur Prognose 2017. Zum Aktienrückkaufprogramm können Sie noch etwas näher erläutern, warum man das Geld nun zur Verfügung hat. Sie hatten es etwas technisch eingeordnet, die Solvenzquote liegt ebenso hoch. Aber warum braucht man das Geld nicht, beziehungsweise warum hat man für das, was man vorhat, genügend Geld? Und vielleicht eine Zusatzfrage hierzu, wie versteht sich der Einsatz dieser 2 Milliarden? Werden die genommen aus diesem Pool, der für Akquisitionen nicht verwendet wird, oder läuft das außerhalb dieser Rechnung? Die zweite Frage zum Paradesegment, wie Sie gesagt haben, da liegt man deutlich jetzt in der Neugeschäftsmarge über dem Mindestziel, das für 2018 definiert worden ist. Wo sehen Sie denn diese Marge perspektivisch? Also wie stark kann man die noch erhöhen? Ist das jetzt ausgereizt? Geht es Richtung 4%? Geht es drüber? Und die dritte Frage zur Prognose 2017. Das ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber lässt sich das ein bisschen näher definieren, wo Sie da landen werden? Sie sind jetzt bei 77% des Mittelwertes. Heißt das, dass man da eigentlich sicher nah am oberen Ende landet? Herzlichen Dank.
Gut, vielen Dank, Herr Fleming. Also es gibt jetzt keine unterschiedlichen Töpfe im Kapitalmanagement. Das ist natürlich alles ein großer Topf. Aber Banken wie Versicherungen zahlen Investitionen, Dividenden, Share Buyback etc. aus ihrer Solvenzquote. Und unsere Solvenzquote ist eben oberhalb des Ranges, den wir uns selbst gesetzt haben. Und wie kommen wir auf die 180-220%? Wir haben, wenn man da den Mittelpunkt nimmt, also die 200%, das ist so eigentlich die Zielgröße für uns, weil dann haben wir verschiedene Krisenszenarien und inklusive einer kumulierten Version des 2008er Finanzkrisenszenarios, was wir dann auch noch gut durchstehen wollen. Und oberhalb dieser 200 haben wir dann noch 20 Prozentpunkte zusätzlichen Puffer. Und irgendwann ist eben der Puffer über den Puffer, muss man sagen, das ist jetzt wirklich sehr viel. Und ich glaube, dass das Management einer Bilanz im Finanzsektor ist immer eine Frage der Finanzdisziplin. Und dazu gehört auch, dass man sich klare Rahmen setzt, wann ist es zu wenig Kapital und wann, dazu gehört dann aber auch die Frage, wann ist es zu viel Kapital. Darum haben wir jetzt diese Entscheidung gefällt und wir haben damit aber auch noch weiterhin viel Flexibilität für anstehende Akquisitionen, wenn sie denn kommen. Also wir haben uns jetzt in keinster Weise beschnitten für interessante Akquisitionen. Und die Liquidität ist auch vorhanden, weil das Kapital in einer Solvenzquote ist auf der einen Seite eine theoretische Rechnung. Praktisch muss man dann sehen, habe ich auch die Liquidität, die damit kommt, oder sind das alles nur Buchzahlen? Und wir stehen auch in der Liquidität zentral sehr gut da, dass wir uns entschlossen haben, diese 2 Milliarden weiter in Share-Buyback-Programme zu investieren. Die 3% New Business Marge bleibt unser Ziel und das Niveau, was wir jetzt erreicht haben, plus minus Schwankungen, wird auch, glaube ich, so bleiben. Unser Ziel ist es ganz klar, im Neugeschäft weiter zu wachsen und eigentlich mit dieser Zielmarge von 3% im Rücken das Geschäft jetzt organisch weiter voranzutreiben. Und der 2017er Outlook, gut, man, dass der Spielraum kleiner geworden ist als zum Halbjahr, ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Das dritte Quartal war doch von den Naturkatastrophen ein außergewöhnliches Quartal. Schauen Sie, wie viele Unternehmen jetzt selbst für 9 Monate ins Minus gerutscht sind. Davon sind wir ja, glaube ich, Meilen entfernt. Und dass das aber in der Endabrechnung für das Jahr 2017 sich irgendwo niederschlagen muss, das wird wohl, glaube ich, ein bisschen der Fall sein. Und dann, wo wir dann genau rauskommen, hängt dann auch davon ab, gibt es im vierten Quartal weitere Naturkatastrophen. Es gab sicher ja in Deutschland noch mal ein paar intensive Stürme. Dann werden wir sicher auch etwas mit für die kalifornischen Feuer zurücklegen müssen. Also, und dann wird man ja auch noch mal sehen, was im Rest des Jahres noch passiert. Darum haben wir unseren Outlook, glaube ich, eine Nuance runtergenommen, aber das ist jetzt in der Tat eine feine Interpretation des Kaffeesatzes.
Okay, sehr schön. Herzlichen Dank, Herr Wemmer.
Vielen Dank. Und wir nehmen unsere nächste Frage von Olaf Storbeck, Financial Times.
Ja, guten Morgen, Herr Wemmer. Guten Morgen, Tom. Ich habe zwei Fragen. Einmal auch noch zu dem Aktienrückkaufprogramm und der Frage, warum jetzt. Ich würde gerne besser verstehen, warum Sie das sozusagen in zwei Etappen gemacht haben dieses Jahr. 3 Milliarden im Februar, 2 Milliarden jetzt. Jetzt sagen Sie, Sie haben diese sehr gute Solvency-2-Quote. Andererseits gab es jetzt das 3. Quartal mit den Naturkatastrophen. Also was ist sozusagen, was genau war die Motivation, nicht direkt im Februar zu sagen, wir machen 5 Milliarden? Vielleicht können wir das erst, dann stelle ich die zweite Frage danach.
Gut, wir haben das Solvency II Regime ist ja jetzt noch gar nicht so alt, auch wenn jetzt alle meinen, dass das wird schon so lange diskutiert. Das hat eigentlich erst am 01.01.2016 begonnen. Wir sind also jetzt erst das 7. Quartal unter diesem doch sehr komplexen Regime. Es gibt immer wieder Änderungen am Modell, an den Anforderungen. Teilweise haben wir selber Änderungen vorgeschlagen, weil wir Dinge noch nicht optimal abgebildet hatten. Andererseits haben auch die Aufseher Änderungen uns empfohlen, die wir dann umgesetzt haben. Insofern war auch Volatilität im System drin und wir gewinnen jedes Quartal auch mehr Selbstvertrauen im Umgang mit den Zahlen. Das ist schon äußerst komplex, was wir hier interpretieren und analysieren müssen. Und deswegen im Februar wären die 5 Milliarden, glaube ich, kein gutes Announcement gewesen. Wir haben jetzt die 3 Milliarden fast umgesetzt. Wir brauchen jetzt noch wenige Wochen. Das sind ja so automatische Aktienkaufprogramme, die wir ja an Banken weggeben. Das ist ja nicht so, dass hier einer bei der Allianz täglich entscheidet, wie viele Aktien gekauft werden. Und da ist die Umsetzung der 3 Milliarden jetzt fast abgeschlossen. Und ich glaube, dass man Kapitalmanagement proaktiv machen muss und auch nach der Situation. Es ist auch ein klares Signal, dass wir eben von der Kapitalisierung so sind, dass eben so ein Naturkatastrophenquartal unser Kapitalmanagement nur minimal beeinflusst. Ich meine, wir haben ja weiter Gewinne produziert und 7 Punkte oder 8 Punkte Steigerung im Solvenzratio heißt ja, dass wir aus Kapitalsicht über 3 Milliarden im Quartal nach Steuern generiert haben. Und da sind die Naturkatastrophen ja schon abgezogen.
Okay. Ja, vielen Dank dafür. Die zweite Frage, ich würde gerne besser verstehen, die Ertragsentwicklung bei PIMCO. Sie haben ja recht überzeugend dargestellt, dass sich das Geschäft da jetzt offensichtlich gedreht hat und es doch erhebliche Mittelzuflüsse gibt. Mir ist aber, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum die Ertragssituation immer noch, sagen wir mal, zumindest nicht den Trend auch widerspiegelt, sondern eher, sagen wir mal, stagniert, wenn man jetzt mal die Wechselkurseffekte rausrechnet. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was da im Moment passiert?
Ja, also ganz einfache Antwort. Wenn wir ein in Dollar bilanzierendes Unternehmen wären, dann hätte der PIMCO-Trend viel einfacher und klarer ausgesehen. Sie müssen ja immer in Dollar zurückrechnen. PIMCO ist ein Dollar-Unternehmen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, das hatte ich erwähnt, dass wir letztes Jahr im 3. Quartal noch außerordentlich hohe Performance-Fees hatten. Das war eben aus diesem Bravo 1 Fund. Das ist ein geschlossener Fonds. Und wenn Sie einen geschlossenen Fonds abwickeln mit jedem Geld, was Sie den Investoren zurückgeben, werden dann die Performance-Fees, wie das eben im Private Equity üblich ist, eben dann abgerechnet. Und das ist, wenn wir mal die PIMCO-Story in Dollar, in Lokalwährung gucken. Wir hatten im ersten Quartal 470 Millionen Profit, im zweiten Quartal 496, im dritten 527. Das ist also, wenn das jetzt ein alleinstehendes Dollarunternehmen wäre, glaube ich, eine gute Entwicklungsstory, und diese Performance Fees sind da schon mit drin im Auf und Ab. Und ich glaube, wenn Sie mal schauen, dass wir hatten ja erhebliche Abflüsse in den Jahren 14 und 15. 16 war nur noch ein kleiner Betrag. Wir haben jetzt in 17 schon einen großen Teil der verlorenen Fonds des Jahres 15 wieder reingeholt. Es ist eine außerordentlich schnelle Erholung, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Basis für die Zukunft.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir nehmen unsere nächste Frage von Alexander Hübner, Thomson Reuters.
Ja, guten Morgen, Herr Wemmer. Hallo Tom. Ich hätte zwei Fragen. Das eine nochmal zum Aktienrückkaufprogramm. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, dass Sie jetzt gleich nochmal eins auflegen. Herr Bäte hat ja durchaus mal so seine Abneigung gegen so einen Automatismus ausgedrückt, quasi alles da irgendwie nach System Aktien zurückzukaufen. Vielleicht können Sie mir mal erklären, haben Sie ihn da im Vorstand überstimmt oder hat er seine Meinung geändert? Das Zweite, was ich nicht ganz verstanden habe vorher, Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Erwartungen ein bisschen runtergenommen fürs Gesamtjahr. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Sie sagen ja jetzt in der oberen Hälfte dieser Spanne von 10,3 bis 11,3. Oder muss man da das so interpretieren, dass Sie sagen, in der oberen Hälfte und nicht am oberen Rand? Oder ja, vielleicht können Sie mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
Ja, Herr Hübner, das ist genau die Nuance zwischen oberer Hälfte und oberer Rand. Weil wir müssen jetzt sehen, was denn die Jahresendabrechnung der Naturkatastrophen ist. Denn wir sind nun mal in diesem Geschäft. Und wir können nicht alles wegstecken. Wir bilanzieren die Quartale so, wie die Ergebnisse sind. Darum ist das dritte Quartal ja auch schwächer als die Vorquartale. Und das vierte Quartal wird so rauskommen, wie es rauskommt. Und wir haben, ich glaube, konnte überzeugend darlegen, dass wir starke zugrunde liegende Trends haben, aber auf diese zugrunde liegenden Trends kommen natürlich dann eben immer die täglichen Volatilitäten, die sich im kleinen Schadenbereich halt bei der Größe des Portfolios ausgleichen. Aber so Einzelevents müssen dann halt verkraftet werden. Das Share-Buyback-Programm ist jetzt nicht so, dass wir das auf einen Automatismus setzen. Ich glaube aber, dass und da sind Herr Bäte und ich absolut der gleichen Meinung, dass wir in der jetzigen Situation von Kapitalausstattung, Liquiditätsausstattung und auch Glauben an die positive Zukunft des Unternehmens ein weiteres Share-Buyback-Programm genau die richtige Entscheidung ist. Und das ist jetzt nicht langfristig geplant, sondern eine Ad-hoc-Entscheidung auch auf Basis der starken Kapitalzahlen des Quartals.
Okay. Darf ich noch kurz eine Nachfrage stellen? Sollte uns das Aktienrückkaufprogramm zu irgendwelchen Rückschlüssen auf die Dividende führen, dass die höher, niedriger oder gleich ausfällt wie im letzten Jahr? Ist da auch mehr Geld sozusagen zur Verfügung?
Unsere Dividende wird immer 50% vom Nettogewinn sein. Das ist unsere Formel, und an der Formel, glaube ich, werden wir so schnell nicht drehen. Und okay, wenn der Gewinn mal zu klein sein sollte, denn auch die Allianz kann nicht über Wasser laufen, dann gilt ja bei uns der Ratchet, das heißt, dann würde die Vorjahresdividende weitergezahlt. Aber okay. Das ist jetzt mehr eine theoretische Überlegung.
Danke.
Vielen Dank und wir nehmen unsere nächste Frage von Heike Jaberg, Tagesspiegel.
Ja, guten Morgen aus Berlin. Ich grüße Sie. Ich habe drei Fragen. Auch nochmal zum Aktienrückkauf. Meine Frage, steht die Entscheidung, das zu tun, möglicherweise auch in Zusammenhang mit Gerüchten über chinesisches Interesse, Allianz-Aktien zu kaufen? Zweite Frage betrifft die Lebensversicherung. Wir haben ja Run-Off-Tendenzen bei ERGO und Generali. Ich glaube, Sie haben ja mehrfach erklärt, Allianz macht das nicht. Aber meine Frage, wie schlecht ist das sozusagen für das Geschäft, für das Ansehen der Lebensversicherungsbranche? Und die dritte Frage bezieht sich auf Paradise Papers. Was wird denn da noch über die Allianz zu erwarten sein?
Gut, Frau Jaberg. Also unser Share Buyback und China, da sehe ich jetzt keine Zusammenhänge. Ich habe meinen Kindern nicht empfohlen, Mandarinkurse zu belegen. ich glaube, dass wir da wenig Link zu sehen und ich weiß auch nicht, woher dieses Thema gekommen ist. Wir sind ein 90 Milliarden Euro Unternehmen. Wenn Sie ein solches Unternehmen übernehmen wollen, müssten Sie auch noch eine Prämie im Markt bezahlen. Ich glaube, wir sind aufgrund unseres Eigengewichtes, glaube ich, sehr gut geschützt. Und ich habe wirklich keine Ahnung, woher dieses Thema je aufgekommen ist. Die Lebensversicherung, da sprechen Sie in der Tat ein gutes Thema an. Wir sind ganz klar weiter, stehen wir hinter unserer Lebensversicherung. Das Thema Run-off, das sehen Sie ja auch an unseren Wachstumszahlen. Das ist, glaube ich, eine eindeutige Dokumentation, dass wir das Gegenteil anstreben und wir weiterhin auch gute Erträge für unsere Kunden erwirtschaften. Ist das Thema, das andere den Run-off machen, ist das ein Problem für das Vertrauen der Kunden? Ja, ich glaube, da muss die Industrie schon aufpassen, dass die beiden Themen nicht durcheinander geworfen werden. Ich persönlich glaube nicht, dass die Kunden irgendetwas verlieren, wenn ein Unternehmen in Run-off gesetzt wird und der Run-off unter Aufsicht der BaFin sorgfältig durchgeführt wird, sollte das für den Kunden eigentlich neutral sein, vielleicht in manchen Fällen sogar leicht positiv. Und ich glaube, das wird manchmal in der Öffentlichkeit falsch verstanden. Aber Sie haben vollkommen recht, die Lebensversicherungsindustrie muss sehen, wie sie diese Kommunikation verbessert und nicht das Produkt durch Schlagzeilen beschädigt. Mhm. Paradise Paper, ja gut, also wir mussten jetzt in den Hurricanes zwei dieser Paradiese mit sehr vielen Häuserschäden bezahlen, weil die französischen Oversea Islands, St. Bart und Guadeloupe sind durch zwei Hurricanes nachhaltig beschädigt worden. Das ist ein großer Teil unserer Hurricane-Schäden, auch Puerto Rico, auch ein Fall. Aber ansonsten glaube ich, sehe ich wenig Zusammenhang zwischen der Allianz und Paradise Papers. Wir sind im Steuersatz überall in diesen Ländern, die Steuersätze irgendwo um die 30% haben. Und unser Steuersatz als Gruppe spielt auch immer um die 30%. Dieses Quartal ist ein bisschen niedriger, weil wir alte Steuerrückstellungen, wo wir halt offene Verfahren gesettelt haben und wir etwas überreserviert waren, etwas niedriger. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir ein Good Corporate Citizen, was ja auch im Dow Jones Sustainability Index entsprechend gewürdigt worden ist, wo auch die Disclosure zu den Steuerzahlungen einer der Analysepunkte sind.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und wir nehmen unsere nächste Frage von Herbert Fromme, Süddeutsche Zeitung.
Ja, guten Morgen. Die AGCS combined unter 100, wie Sie ansprachen, könnten Sie da eine Zahl nennen, bitte? Nochmal zum Aktienrückkauf. Ich habe das schon verstanden, dass Sie sagen, ja, wir hatten halt das Geld, was soll man damit machen? Aber Herr Bethe hat ja lange immer betont, wer sowas macht, habe keine Ideen für Neugeschäftsentwicklung. Und da schließt sich ja an, ob das nicht so eine Art süßes Gift ist. Wenn Sie es einmal gemacht haben, jetzt machen Sie es zweites Mal, sollten Sie es nächstes Jahr nicht wieder machen, werden die Aktionäre und Analysten Ihnen aufs Dach steigen. Also sind Sie jetzt damit auf der permanenten Aktienrückkaufprogrammschiene? Dann würde mich noch zum Thema Runoff interessieren. Ich habe doch richtig verstanden, dass die Allianz einen Runoff von Altbeständen auch in Deutschland nie ausgeschlossen hat. Bethe hat ja mehrfach gesagt, also vergangenes Jahr noch, dass man sich einen Runoff vorstellen könnte von bestimmten Lebensbeständen. Eine Woche später haben die deutschen Allianz hat dann gesagt, das war aber nicht für Deutschland gemeint, aber als Konzern ist das doch bei Ihnen nicht ausgeschlossen, oder habe ich da was übersehen? Letzte Frage, habe ich das richtig im Kopf, dass das Ihre letzte Telefonkonferenz ist, ja, wenn wir als Allianz Finanzchef und wir dann demnächst Englisch sprechen müssen bei dieser Gelegenheit?
Gut, dann fange ich mit der letzten Frage an. Also die ist ganz einfach zu antworten. Es ist für mich persönlich meine letzte Quartalsdarstellung. Giulio, können Sie natürlich die Konferenz auch in Italienisch machen, Herr Fromme, wenn Sie das bevorzugen. Er spricht aber auch sehr gut Deutsch und ich glaube, die Konferenz wird weiter in Deutsch abgehalten und bei Missverständnissen geht es dann ins Italienische. Das ist ein Aktienrückkaufprogramm ein süßes Gift. Ich glaube, es ist eher ein Beleg dafür, dass wir gezeigt haben, dass wir unser Lebensgeschäft wachsen können, ohne eben mehr Kapital konsumieren. Wenn wir den jetzigen Trend fortsetzen, wird das Lebensgeschäft noch über viele Jahre mehr Eigenkapital freisetzen, als es trotz organischem Wachstum verbrauchen wird. Und das ist glaube ich, einer der wichtigen Punkte. Und es zeigt aber auch die Disziplin, dass das Geld für irgendwelche Mittel, Akquisitionen mittlerer Qualität auszugeben, ist, glaube ich, auch keine gute Lösung. Ich glaube aber auch, dass wenn man geduldig ist, wird es Akquisitionsmöglichkeiten geben. Nur Akquisitionen kann man halt nicht in einem Quartal erzwingen. Und die Leute, die sich da selber unter Druck setzen und meinen, sie müssten jetzt unbedingt die Akquisition des Jahres machen, das finde ich absolut schlecht. Und ich glaube, dass wir diese Disziplin beweisen und uns nicht zum Sklaven von einer Richtung machen, sondern flexibel darauf reagieren, was sich an Opportunität ergibt, ist ganz klar. Und es ist auch ein klares Signal, unsere PNC-Geschäfte sind so gut mit Kapital ausgestattet. Selbst nach so einem Hurrikan müssen wir jetzt nicht nach frischem Kapital für unsere Rechtsträger suchen. Und das ist, glaube ich, auch für die Kunden ein klares Zeichen, dass sie bei der Allianz sehr gut aufgehoben sind. Also es gibt da sehr viele Themen, die da reinspielen. Und wir sind da, glaube ich, flexibel drauf. Die AGCS müsste so netto um die 94 gewesen sein in den sein im Nicht-USA-Teil.
Ja, vielen Dank. Aber nochmal zu einem Aktienrückkauf. Was würde denn passieren, wenn Sie es nächstes Jahr dann nicht machen?
Gut, dann haben wir sicher eine gute Erklärung, was wir mit dem Geld sonst machen.
Danke.
Kann ja auch die Solvenzquote wieder niedriger sein. Wir sind im Moment in einer stabilen Lage. Die Finanzmärkte scheinen sich aktuell durchzumogeln. Die großen Zentralbanken ziehen eigentlich ihre QE-Programme länger hin, als das alle erwartet haben. Wir müssen auch immer auf die Situationen reagieren. Wir haben Puffer eingebaut, aber die Welt kann sich auch so schnell drehen, dass der positive Puffer vielleicht dann ein kleiner negativer Puffer wird. Muss man immer ad hoc drauf reagieren und so gehen wir mit der Sache um.
Ja. Vielen Dank. Und wir nehmen unsere nächste Frage von Stefan Weyer, dpa.
Guten Morgen, Herr Wemmer, hallo Tom. Von mir kommt jetzt nicht mehr viel. Kollegen haben fast alles gefragt, aber was das EPS-Ziel für 2018 angeht und den Aktienrückkauf, das passt ja immer ganz gut zusammen, dass man sich denkt, ja, wenn ich ein EPS-Ziel habe und der Gewinn steigt nicht ganz so stark, dann verringere ich doch mal auf die Weise die Zahl der Aktien. Hat das da entsprechend eine Auswirkung, wie groß wäre die durch dieses weitere Aktienrückkaufprogramm? Wie weit treibt das prozentual gesehen das Ergebnis je Aktie da nach oben, wenn es vielleicht sonst für dieses 2018er Ziel nicht ganz reichen würde?
Wir haben in den letzten Jahren, seitdem wir das EPS-Ziel aufgesetzt haben, immer kommuniziert, dass wir die 5% dadurch erreichen, dass wir gut die Hälfte davon als organisches Gewinnwachstum sehen und die andere Hälfte durch Kapitalmaßnahmen. Und Kapitalmaßnahmen sind halt Aktienrückkauf oder Akquisitionen. Beide wirken gleich positiv auf ein EPS-Ziel und sind darum synonym. 2 Milliarden Aktienrückkauf ist bei 90 Milliarden Marktbewertung gut 2%. Also wird es sich auch im EPS dann, wenn das Programm mal umgesetzt ist, und dann geht das ja immer in EPS-Berechnungen 12 Monate rollierend, das dauert dann eine Zeit lang, wird das dann gut 2% Effekt im EPS haben. Das ist vollkommen richtig. Und das letzte Programm, was wir umgesetzt haben, da war der Kurs ja noch ein bisschen niedriger, hatte also ein bisschen mehr Effekt. Das war dann eher 3-4%. Ja.
Ist das einer der Hintergründe des Aktienrückkaufs, dass man gesagt hat, okay, dann treiben wir das EPS halt nach oben auf die Weise? Oder war es jetzt wirklich nur diese Geschichte, wir haben eigentlich zu viel Kapital?
Man könnte ja auch statt Aktienrückkauf Sonderdividende machen, aber dann hätte man keinen Effekt auf die Earnings per Share. Darum ist uns das Aktienrückkaufprogramm schon lieber, weil es eine langfristige Wirkung auf die Gewinne pro Aktie hat. Und das ist ja auch ganz vernünftig.
Okay, dann vielen Dank.
Wäre ja irrational, das anders zu machen. Das ist jetzt das ist jetzt nicht, dass wir das machen müssen, um das Ziel zu erreichen. Ich würde es eher umgekehrt machen. Es unterstützt das Ziel und Ziele überzuerreichen macht immer Spaß.
Okay, ja, danke.
Vielen Dank und wir nehmen unsere letzte Frage für heute von Mirko Reibka, Plato Brief.
Guten Morgen. Ich hätte noch 2-3 Fragen und zwar vielleicht können Sie noch mal kurz Stellung nehmen. Da gab es immer wieder Gerüchte darum, warum Herr Knof eigentlich gegangen ist. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie das nochmal erklären. was dazu geführt hat. Dann wüsste ich ganz gerne, ob es einen besonderen Grund dafür gibt, dass die Cost-Income-Ratio bei PIMCO gestiegen ist. Restrukturierungskosten sind da auch rausgerechnet, allerdings auch in den Vergleichszahlen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ob man da aktiv werden muss oder ob das einfach jetzt mit dem besseren Geschäft wieder zusammenhängt. Und Sie sagten vorhin etwas, da, das fand ich interessant, warum könnte das aus Ihrer Sicht bei einem Run auf für Kunden sogar leicht positiv sein? Das müssten Sie mir vielleicht mal erklären. Da ist ja die Sorge eher in die andere Richtung. Und ein allerletztes, eine Zinswende, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist aus Ihrer Sicht jetzt eher wieder etwas weiter in die Ferne gerückt. Bei anderen Häusern wurden teilweise die Laufzeiten in der Kapitalanlage schon etwas reduziert. Ich weiß gar nicht, ob die Allianz sowas gemacht hatte oder ob Sie sagen, das müssen wir erstmal nicht machen. Dankeschön.
Gut, da fällt mir gerade ein, der Herr Fromm hat gar nicht protestiert. Ich habe den Run-off in Europa gar nicht beantwortet. Also wir haben keine Pläne, irgendwo in Europa ein Geschäft in Run-off zu setzen. Wir hatten vor 2 Jahren kommuniziert, dass wenn wir die 10% ROE nicht in jeder Lebensgesellschaft erreichen, dann würden wir auch Maßnahmen wie Verkauf etc. Ins Auge fassen. Und das war der Punkt, wo wir über das Lebensgeschäft philosophiert haben. Wir haben daraufhin Korea verkauft. Wir haben jetzt auch einen Teilbestandverkauf in Taiwan bekannt gegeben. Aber es ist der Verkauf eines Bestandes in ein aktives Unternehmen, also Run-off. Hat weder stattgefunden noch ist in irgendeinem Punkt in der Planung. Diese Antwort musste ich noch nachreichen, habe ich eben vor lauter Begeisterung über das Aktienrücklaufprogramm vergessen zu beantworten. Jetzt zu den Fragen von Herrn Reitker. Also Herr Knof ist genauso, wie wir es kommuniziert haben. Herr Knof hat gebeten, aus gesundheitlichen Gründen eine vorzeitige Aufhebung seines Vertrages zum Jahresende zu machen, und dem hat sein Aufsichtsrat stattgegeben. Und wir bedauern die Situation, aber man muss da auch die persönlichen Entwicklungen und die persönlichen Präferenzen klar respektieren, und darum ist es so, wie es ist. Das Cost-Income-Ratio bei PIMCO ist leicht höher, weil wir hatten ein paar Einmalkosten, die wir jetzt im dritten Quartal gebucht haben. Wir liegen aber ganz klar auf unserem Trend unter 60. Und ich meine, wir haben jetzt im dritten Quartal 58,3. Das ist jetzt ganz klar unser Cost-Income-Ratio und besser als unser Ziel. Auch wieder, wenn ich die Performance-Fees weglasse, ist es jedes Quartal wieder besser geworden. Also, glaube ich, müssen wir uns da keine Sorge machen. Mit der Zinswende, 2 Antworten. Ich glaube, ich habe die letzten Jahre immer gesagt, dass die Zinserholung noch eine Zeit lang dauern wird. Und auch wenn die EZB jetzt nächstes Jahr aufhört, ihre Bilanz weiter zu expandieren, wird sie ja weiter auslaufende Anleihen wieder erneuern. Wann die aufgeblähte Bilanz der EZB jemals anfängt zu schrumpfen, darüber gibt es von der EZB noch keinerlei Aussagen. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit dauern. Wann wird der für die Banken wichtige Referenzzins mal wieder auf Null kommen, statt der minus 35 Basispunkte? Selbst das wird noch eine Zeit lang dauern. So, sollte jetzt ein Lebensversicherer daher
Laufzeiten verkürzen, um taktisch auf höhere Zinsen zu hoffen. Aus meiner simplen Finanzsicht sind solche Rechnungen immer negativ und vage Hoffnungen. Ich finde das einfach schlechtes Management. Zinswetten einzugehen ist nicht der Job eines Lebensversicherers. Wer meint, er müsste wetten, sollte ins Wettbüro gehen. Und warum kann ein Run-off positiv sein für Kunden? Weil, glaube ich, die professionellen Run-off-Manager extrem sorgfältig auf die Kosten achten und da ja in Deutschland Kostenüberschüsse an Kunden verteilt werden, wie auch Zinsüberschüsse, wie auch Sterblichkeitsgewinne nach strikten Formeln, kann das in dem einen oder anderen Fall für den Kunden, es ist mindestens neutral, sogar positiv sein, aber das kommt jetzt sehr auf die Einzelsituation an und es war daher eher eine allgemeine Bemerkung, ohne dass ich jetzt auf spezielle Unternehmen schiele.
Vielen Dank, Herr Wemmer. Bevor wir abschließen, unserem Anruf von heute, müssen wir Sie erinnern, dass das ist das letzte Mal, dass Herr Wemmer die Quartalspräsentation machen wird und damit wollen wir ihm besonderes Bedanken für viele Quartale ausgezeichnete Zusammenarbeit und Führung.
Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich für die immer wieder anregenden Fragen und vielleicht werde ich ja den einen oder anderen von Ihnen dann nochmal zu anderen Gelegenheiten treffen. Wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende.
Vielen Dank und auf Wiederhören.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.